So,
da sind wir wieder in der Darstellungslogik. Wir haben letztes Mal uns angeguckt, was ein einfacher Modul ist, was ein halb einfacher Modul ist und haben dann dieses erste Lemma. Achso, das ist gar nicht 2.2, das ist 2.3.
Falsch geschrieben.
Das erste Lemma haben wir formuliert. In diesem Lemma geht es um gleichwertige Charakterisierung von Halb-Einfachheit. Halb-Einfach zu sein hieß, dass man direkte Summe, wo das möglich ist, den Modul als direkte Summe zu schreiben von einfachen Teilmodulen. Das schließt die leere Summe mit ein, wo also der Modul selber der Nullmodul ist. Und ein Modul ist einfach genau dann, wenn er nicht Null ist und keine Null und der ganze Raum die einzige Art reduziert ist ein anderes Wort dafür. So, und dann haben wir letztes Mal halt schon uns dieses Lemma angeguckt. Halb einfach zu sein ist gleichwertig dazu, dass man zu jedem A-Teilmodul einen direkten Summanden findet, der auch ein A-Teilmodul ist. Und das ist gleichwertig dazu, dass man den Vektorraum überhaupt als Summe einfacher Teilmodulen schreiben kann. Das heißt, dieses direkte Summe-Ding, das ist, steckt irgendwie schon mit drin. Wir werden sehen oder haben schon gesehen, dass es einfach damit zu tun hat, dass diese A-Teilmodulen einfach sind, die wir da zerlegen. Das war die Richtung von C nach A und die haben wir letztes Mal am Ende noch gemacht, weil die recht schnell ging. Das heißt, dass wir jetzt uns nur noch um die Beweisteile von A nach B und von B nach C kümmern müssen. Und da machen wir doch mal zuerst von A nach B. Da haben wir jetzt also die Voraussetzung gegeben, dass V halb einfach ist und nehmen uns ein A-Teilmodul U her und suchen dann so ein W. U, A-Teilmodul von V. So, wie fangen wir an? Zunächst mal suchen wir überhaupt einen Teilmodul, der mit U trivialen Schnitt hat. Trivialer Schnitt heißt in diesem Moment, dass der Durchschnitt nur den Nullvektor enthält. Es muss ja ein Teilraum sein, das ist das Kleinste, was geht, dass es der Nullraum ist. Der Nullraum ist auf jeden Fall ein Teilraum von V, der mit U trivialen Schnitt hat. Und es ist auch ein A-Teilmodul, das heißt, dass es sowas gibt. Und jetzt kommt der Vorteil, wir sind hier endlich dimensional unterwegs und dann können wir einfach ganz naiv sagen, naja, wenn es ein Teilmodul gibt, der mit U trivialen Schnitt hat, dann gibt es auch einen von möglichst großer Dimension, der trivialen Schnitt mit U hat. So, da müsste man ein bisschen mehr argumentieren, so mit sowas wie Wahl mit möglichst kleiner oder möglichst großer Dimension, wenn das ein unendlich dimensionaler Vektorraum wäre. Ist es aber nicht, deswegen können wir das ganz naiv machen. Das ist ein W, ein A-Teilmodul von V, eine möglichst große Dimension hat. Dass wir so überhaupt so ein Modul finden und dann kann man ihn in möglichst großer Dimension finden. Und das Ziel ist jetzt zu zeigen, dass W es tut. Der Durchschnitt ist jetzt schon der Nullraum. Jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass die Summe von U und W der ganze Vektorraum V ist. Das machen wir jetzt einfach. Angenommen, es sei nicht so. Angenommen, es sei ein echter Teilraum von V. Na, dann gibt es Vektoren in V, die da nicht drin liegen. Und jetzt benutzen wir die Eigenschaft, die wir aus A gegeben haben, nämlich die Zerlegbarkeit von V als direkte Summe einfacher A-Teilmodulen. Wenn wir so eine Zerlegung einmal hingeschrieben haben, dann muss es da jetzt ja irgendeinen dieser beteiligten A-Teilmodulen geben, der nicht in U plus W liegt. Denn wenn die da alle drin liegen, dann wäre das ja ganz V. So fangen wir jetzt also an. So benutzen wir die Eigenschaft A. Und diese UI soll einfach sein. Das nehme ich mir her. Und wie schon gesagt, wenn all diese Teilräume U1 bis UK in U plus W lägen, dann läge ganz V drin, denn das ist ja die Summe. Da das aber nicht der Fall ist, das ist ein echter Teilraum, finden wir jetzt mindestens einen solchen beteiligten Teilraum UJ, der nicht in U plus W liegt. Nehmen wir uns so ein J. Sei J aus der Menge 1 bis K so, dass UJ nicht enthalten ist in U plus W. Gucken wir uns den Durchschnitt an. UJ geschnitten U plus W. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, was es sein kann, denn U ist ein A-Teilmodul, W ist ein A-Teilmodul. Die Summe ist deswegen ein A-Teilmodul. Der Durchschnitt von zwei A-Teilmodulen ist auch ein A-Teilmodul. So, das gucken wir uns also jetzt an. UJ geschnitten mit U plus W, das ist ein A-Teilmodul von V und liegt in UJ, ist also ein A-Teilmodul von UJ. Und UJ ist einfach. Also gibt es da jetzt nur zwei Möglichkeiten, was es sein kann. Dieser Teilmodul von UJ muss jetzt 0 sein oder ganz UJ. Wenn das ganz UJ wäre, dann läge aber UJ in dieser Summe. Und das tut es nicht, so haben wir das gerade gewählt. Die Einfachheit von UJ erzwingt jetzt also, dass dieser Durchschnitt hier der Nullraum ist. Gut, als nächstes gucken wir uns UJ plus W an. Ich möchte, also worauf ich hinaus will, vielleicht mache ich das erstmal, damit man irgendwie erkennt, wo die Reise gleich hingeht. Wir haben jetzt dieses UJ, das mit U plus W schon wieder einen Schnitt hat. Und ich möchte sozusagen jetzt W vergrößern. Wir haben W ja als möglichst groß gewählt, so dass der Durchschnitt mit U der Nullraum ist. Und ich benutze jetzt dieses UJ, um W sozusagen zu vergrößern und dann zu sagen, ah, es gibt in Wirklichkeit noch was Größeres, was ein A-Teilmodul ist und mit U einen trivialen Schnitt hat und das dann ein Widerspruch zu reifen geht. So machen wir es also. Wir benutzen die Zerlegung, nehmen so ein UJ und zeigen, dass man damit das W quasi vergrößern kann. Das ist die Strategie hier in diesem Schritt des Beweises. Und das ist ein bisschen kleinteilig jetzt, das zu machen, aber so verlieren wir vielleicht den Faden nicht. Also, W plus UJ enthält W echt oder ist ungleich. Wenn das ungleich ist, ist es ja größer. Also angenommen, es sei gleich, dann liegt UJ in W. Okay, dann suchen Sie sich einen hohen Platz. Ich komme dann gleich einmal Nachweis gucken, damit Sie Ihre Maske abnehmen können. Dann können Sie nämlich auch in Ruhe weiter trinken. Ganz in Ruhe, kein Stress. Also, angenommen, das wäre so. Dann liegt UJ in W drin. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so. Naja, dann liegt UJ im Schnitt. Ach ja, klar, das geht ja überhaupt nicht. Wenn UJ in W liegt, dann liegt es doch auch in U plus W und dann liegt es in diesem Durchschnitt. Aber dieser Durchschnitt ist ja nur noch nicht. Also das hat ja schon mal gar nicht funktioniert. Da haben wir sofort einen Widerspruch. So, mit dieser einen kleinen Zeile haben wir jetzt das gezeigt. W plus UJ ist tatsächlich größer. Und ich behaupte, dass wir da jetzt einen Widerspruch entwickeln können zur Wahl von W. sagt uns ja, dass das so groß wie möglich war, dimensionsmäßig mit der Eigenschaft, mit U-trivialen Schnitt zu haben. Wenn wir jetzt hier also einen größeren Teilmodul haben, dann muss der mit U nicht trivialen Schnitt haben. In diesem Durchschnitt werden wir jetzt einen Vektor finden, der nicht 0 ist, und dann sehen wir gleich, geht alles schief. Unsere Wahl ist W plus J, geschnitten mit U, nicht der Nullraum. Also nehmen wir da mal das her. Und wie soll das heißen? V. Also nehmen wir V aus diesem Ungetüm hier. V soll nicht der Nullvektor sein. So.
Können Sie auch was gar nicht. Ja, danke schön.
Okay. Jetzt kann man das V, ich meine, wir sehen ja schon, das liegt hier. Da sehen wir schon, dass man es auf verschiedene Arten schreiben kann. Und das ist ja immer die Art, wie man dann Widerspruch kriegt an solchen Argumenten. Wir schreiben das V jetzt mal explizit aus als Element in B plus UJ. Da liegt das ja drin. Sein W aus W, U aus J, so dass man V schreiben kann als W plus U. Gleichzeitig liegt das Ganze ja auch noch im Teilraum U. Und was sehen wir noch? Also, ich möchte auf U hinaus. U ist V minus W. V liegt hier drin, W liegt in W. Deswegen liegt V minus W in U plus W. Also kommt man nur an U, das ist das gleiche wie V minus W. Und damit meine ich V plus das additive Inverse des Vektors W, das schreibe ich kurz so. Dass das in U plus W liegt. Warum? Naja, diese ganzen Leute, die ich mir angeguckt habe, also V liegt in U, das ist klar, das steht hier. Und W liegt in W, deswegen liegt diese Differenz in U plus W. Das sind ja Teilraum. Mehr brauche ich dafür nicht. Okay, jetzt liegt U also da drin, aber gleichzeitig liegt U ja nach Wahl in UJ. Mein Gefühl sagt mir, dass wir jetzt schon fertig sind. Ich glaube, dass das nicht geht, denn der Schnitt ist der Norm. Jetzt also U plötzlich der Nullvektor. So, und was haben wir dann, wenn U der Nullvektor ist? Na dann vereinfacht das diese Darstellung. Jetzt liegt nämlich dieses V, was wir uns da hergenommen haben, in Wirklichkeit in W. Und es liegt aber auch in U, das steht hier. Aber irgendwo oben haben wir doch W so hergenommen, dass der Durchschnitt von U und W auch wieder der Nullraum ist. Und das ist ein Widerspruch, das ist ganz toll hier. V liegt im Nullraum und hier steht V ist nicht Null, das geht nicht. So, haben wir also jetzt über mehrere Stufen durch ein bisschen hin und her ruckeln einen Widerspruch gefunden. Und gucken wir mal, aus welcher Annahme der kommt. Der kommt jetzt aus der ursprünglichen Annahme. Und das war, dass U plus W nicht der ganze Raum ist. Also ist U plus W doch der ganze Raum. Und dann ist es sofort eine direkte Summe, weil wir ja W so gewählt haben, dass der Durchschnitt nur den Nullvektor enthält. Also sind wir an der Stelle fertig. Möchten Sie ein Foto machen von der Tafel?
Ja, Moment, dann schiebe ich das mal so zurecht.
Und dann wische ich unten.
Jetzt ein Foto machen. Ups, Entschuldigung.
Okay, gut, dann wische ich jetzt, denn wir haben ja noch eine Beweisrichtung zu tun. Wir müssen jetzt ja noch von B nach C. Und da machen wir Induktion über die Dimension. vollständige Diktion und mein Erstes gemacht. Vollständige Diktion. Über, ja, was eigentlich? Über die Dimension von V. Okay. Was ist da eigentlich los? Nochmal kurz erinnern. In Teil B stand das, was wir gerade gezeigt haben, dass man zu jedem A-Teilmodul so einen direkten Momenten findet, der auch ein A-Teilmodul ist. Das haben wir jetzt also gegeben. Und zeigen wollen wir, dass man V als Summe einfacher A-Teilmodule schreiben kann. Und wie uns die Induktion leitet, das sehen wir gleich. Wir fangen erstmal an mit Dimension 1. Dimension 0. Da ist nämlich nichts zu zeigen. Induktionsanfang. Dimension 0. Dann ist V der Nullraum und dann kann man das als leere Summe einfacher A-Teilmodul schreiben, dann ist nichts zu tun. Die natürlich welche, die das erfüllen, was in B steht. Sonst ist ja keine ordentliche Nutzung. Erstmal schnappe ich mir V und suche irgendeinen einfachen A-Teilmodul. Die Frage ist, warum das gibt. Was spricht dagegen? Wenn V der Nullraum wäre, das würde dagegen sprechen, denn dann ist der einzige Teilmodul der Nullmodul, der ist nicht einfach. Aber da steht ja, dass die Dimension von V mindestens 1 ist, also ist V selber nicht der Nullmodul. Das heißt, wir finden da drin jetzt auch einen Teilraum, der nicht der Nullraum ist. Und jetzt kann man doch einfach ganz naiv losgucken. Man nimmt sich irgendeinen Teilmodul, der nicht Null ist, und guckt einfach nach, ist der einfach oder nicht. Wenn er einfach ist, hören wir auf zu suchen. Wenn er nicht einfach ist, dann kann man das ja daran erkennen, dass es da drin noch einen echten Teilmodul gibt. Dann kann man den nehmen und kann gucken, ob der einfach ist. Und so weiter. Das kann man also ganz naiv machen und das funktioniert hier, weil es nicht der Nullraum ist und weil wir endliche Dimensionen haben. Man also einfach gucken kann. Ja, dann machen wir es also und suchen ganz naiv irgendeinen einfachen Teilmodul und der möge U heißen. Teilmodul so abkürze, spontan, wenn mir gerade nichts anderes einfällt. Okay. Gut, den finde ich irgendwie naiv. Könnte V selber sein, dann bin ich fertig. Wenn V selbst einfach ist, dann habe ich auch nichts zu zeigen, denn dann ist V halt der einzige direkte Summand, den man braucht in der Darstellung. Das wäre okay. So, was mache ich jetzt? Ich benutze Aussage B mit diesem Teilmodul U, nehme jetzt also den direkten Summanden G. Der hat dann kleinere Dimensionen. Und das ist der Witz. Wenn ich jetzt von dem zeigen kann, dass der die Aussage von B erfüllt, dann kann ich da die Induktionsvoraussetzung anwenden und kriege dann für B eine Zerlegung in einfach A-Teilmodulen. Und dann bastle ich noch U dazu und habe insgesamt eine Zerlegung für mein V. Das ist jetzt einfach der Witz. Mit Voraussetzung B. Summe würde reichen, denn in C müssen wir nur zeigen, dass V die Summe von irgendwas ist, aber egal. Und jetzt zeige ich, dass W die Voraussetzung von B erfüllt. Dazu nehme ich mir einen A-Teilmodul von W her, der soll W1 heißen. Und ich habe es jetzt nicht hingeschrieben, aber ich habe es gesagt, wir können also im Hinterkopf behalten, Ziel ist, ein Teilmodul von W zu finden, der ein direkter Summand ist zu W1. Das ist das, worauf wir jetzt gerade hinaus wollen. Zunächst mal kann ich ja W1 ist ein A-Teilmodul von W und alles lebt im großen Vektorraum V. W1 ist also auch ein A-Teilmodul von V und auf V darf ich die Voraussetzung B ja die ganze Zeit anwenden. Ich könnte jetzt also anstatt in B zu suchen, erstmal in V suchen. Da finde ich auf jeden Fall einen direkten Summanden zu W1, den nenne ich dann W2, sodass es auch wieder ein A-Teilmodul ist und so weiter. Und dann kann ich ja damit weiterarbeiten. Ein A-Teilmodul B2 von V, wohlgemerkt, ich arbeite jetzt im großen Vektorraum, so, dass ich V schreiben kann als direkte Summe von B1 und B2. Damit habe ich jetzt noch keine Zerlegung von B, aber erstmal muss ich sagen, und jetzt gucke ich mir den Durchschnitt an von W mit dieser, also der Durchschnitt von W mit dieser direkten Summe ist einfach W selber, weil ich da mit ganz kaum schneide. Aber W1 liegt ja in W und deswegen kann ich jetzt sozusagen, was wende ich denn da an? Das ist so wie das Dedekindsche modulare Gesetz für Gruppen, halt für die Abelsche Gruppe V mit Plus. Dann sage ich noch was dazu, dass man da wirklich was benutzen muss und dass es nicht einfach so stimmt, denn das ist ansonsten ein Fehler, der ganz häufig gemacht wird. Man kann Durchschnitte nicht einfach durch solche Summen durchziehen. Aber wir gucken uns das jetzt einmal kurz an. Also, was ich hier haben möchte, ist, dass ich W schreiben kann als W geschnitten mit der direkten Summe W1 plus W2. Das kann ich, weil W da drin liegt. Das Ganze hier ist ja V. Und jetzt geht es um das Verhältnis von Durchschnitt und Summe. Und normalerweise muss man da aufpassen und weiß nichts. Aber da W1 in W drin liegt, kann ich das hier schon quasi rausziehen und bekomme dann W1 direkte Summe W geschnitten von W2. Und ja, für die, die mehr Gruppentheorie-Kenntnisse haben, die erkennen jetzt wieder, dass das sozusagen die additive Version von Dedekindschen modularen Gesetz ist. Und das heißt, dass der Durchschnitt von B mit B2 ein A-Teilmodul ist, der sich wie so ein additives Komplement verhält zu B1 innerhalb von B. Wir haben also, indem wir einmal den großen Vektorraum V gegangen sind, so ein Ding gefunden. Teilraum von V, ein Teilmodul, ein echter Modul, also echter Teilmodul mit kleinerer Dimension, das ist das, was ich sagen möchte. Und wenn für den Aussage B gilt, dann gilt auch Aussage C und dann kann man B als Summe einfacher A-Teilmodul schreiben. Und jetzt schreibe ich einfach dazu und daher auch V als Summe einfacher Teilmodul geschrieben werden. Und anstatt da jetzt noch mehr hinzuschreiben, gehe ich einfach die Beweisstrategie für diesen Teil des Beweises noch einmal mündlich durch und dann gucke ich am Ende, ob ich noch in fragende Gesichter schaue. Was ist also hier die Idee? Wir haben aus B folgt C. In B steht, dass jeder Teilmodul so ein additives Komplement besitzt, das auch ein A-Teilmodul ist. Und wir wollen zeigen, dass der Vektorraum sich dann schreiben lässt als Summe einfacher Teilmodule. Darauf wollen wir hinaus. Und wir beweisen die Aussage über Induktion, über die Dimension von V. Fangen an mit Dimension 0, da ist nichts zu zeigen. Ab jetzt sei die Dimension also mindestens 1. Und die Aussage sei richtig für A-Modulen, die eine kleinere Dimension haben als V. Und dann fangen wir an, indem wir ganz naiv einen einfachen A-Teilmodul suchen, der soll U heißen. Der hat jetzt Dimension mindestens 1, sonst wäre er nicht einfach.
Und dementsprechend wissen wir schon, dass wenn wir jetzt einen direkten Summanden dazu finden, dass der dann kleinere Dimensionen haben muss als V. Und das heißt, dass das dann ein Kandidat ist, für den wir nachweisen können, dass da B stimmt. Dann kann man die Induktion anwenden und kann diesen Teilmodul zerlegen als Summe einfacher Teilmodul. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben mit diesem einfachen Modul U angefangen, haben Aussage B benutzt, um so ein additives Komplement zu finden. Das hieß W. Das ist jetzt ein A-Teilmodul mit kleinerer Dimension. Und dann haben wir nachgewiesen, dass der das erfüllt, was in B steht. Dass man also da drin auch wieder für jeden Teilmodul so ein Komplement findet, ein additives. Das haben wir nachgewiesen, haben dann Induktion benutzt, konnten W als Summe einfacher Modulen schreiben. Und indem wir dann einfach noch das U als letzten Summanden mit dazu nehmen, kriegen wir eine Zerlegung von ganz V. Das war's. Und in der letzten Vorlesung haben wir uns schon überlegt, dass man aus so einer Zerlegung als Summe eine direkte Zerlegung basteln kann. Hey, das war der Mann 2, 3. Oder? Fragen, Bemerkungen, Wünsche, Antworten? Dann kommt jetzt Lemma 2.4. Das ist ein berühmtes Lemma sozusagen, das Lemma von Schur. Unter dem Namen kennt man das in der Darstellungstheorie. Und dem möchte ich ausreichend Platz gönnen. Deswegen jetzt erstmal wischen. Wem ist das Lemma schon mal begegnet im Gruppentheorie-Kontext? Okay, hätte sein können theoretisch. Gut, Voraussetzung 2.1, so wie immer. Unter dieser Voraussetzung zeigen wir jetzt zwei Aussagen. Die erste Aussage ist, dass wenn der Modul V einfach ist, dass dann die Menge der A-Homomorphismen von V nach V, also der Modulhomomorphismen, dass die einen Schiefkörper bildet. Das finde ich jedes Mal wieder, wenn ich es sehe, sehr erstaunlich. Der fast alle Körpereigenschaften hat, außer der Kommutativität in der multiplikativen Gruppe. So, das ist das Einzige, was schiefgehen darf. Ansonsten hat es alle Körpereigenschaften. Das heißt, wir haben einen kommutativen Ring mit 1 Element, der nullteilerfrei ist und bei dem es zu jedem Element, das nicht null ist, ein multiplikatives Inverses gibt. Deswegen auch Divisionsring, also Ring, in dem Division in einem gewissen Sinne definiert ist für Elemente, die nicht null sind. Das ist so ein kleines Wunder irgendwie. Wir werden gleich sehen, warum das funktioniert. Und die andere Aussage ist, dass man so eine teilweise Umkehrung hat. Ganz umgekehrt funktioniert es nicht. Also diese Schiefkörpereigenschaft reicht nicht dafür, dass V einfach ist. Aber wenn man voraussetzt, dass V halb einfach ist, wenn man das schon weiß, dann hat man eine Umkehrung. Liefert also das Lemma von Schur einerseits eine sehr schöne, sehr starke Eigenschaft einfacher Modulen und gleichzeitig auch ein Einfachheitskriterium.
Und jetzt habe ich hier für A-Modul argumentiert, aber das gleiche gilt für G-Modul, so wie immer.
Gut, das lassen wir jetzt kurz auf uns wirken, während ich nochmal wische.
Wir brauchen wieder im Wesentlichen lineare Algebra. Koller an, Frau sei einfach. Und wir vergegenwärtigen uns, was wir zu zeigen haben. Dass diese Homomorphismen da einen Ring bilden, das ist schon mal okay. Wir haben da eine wohl definierte Addition von Homomorphismen. Wir haben mit der Hintereinanderausführung eine wohl definierte sozusagen Multiplikation. Wir wissen ja sogar noch mehr. Aber was fehlt jetzt diesem Ring zum Schiefkörper?
Mal überlegen, was haben wir? Assoziativgesetz und so, das ist eigentlich alles okay. Distributivgesetze, wir wissen ja schon einiges. Was wir noch nicht wissen ist, dass das nullteilerfrei ist. Dass also, wenn ich zwei Abbildungen nehme, die beide nicht der Nullhomomorphismus sind, dass dann die Hintereinanderausführung auch nicht der Nullhomomorphismus sein kann. Das muss man sich irgendwie klar machen.
Und dass jeder Homomorphismus, der nicht Null ist, ein inverses Sulz, also bijektiv ist. Das ist eigentlich eine krasse Aussage, dass das geht. Nur weil V einfach ist. Fangen wir mal damit an. Also zu zeigen. Nullteilerfreiheit. Existenz. Umkehrabbildung. Das schreibe ich jetzt nicht alles aus, aber ich meine das Null-Element in diesem Homomorphismus-Ring, also die Null-Abbildung.
Na, okay. Vielleicht möchte ich diesem Ding einen Namen geben. Ich nenne das mal H, einfach weil Hom, A, V, V echt lang ist.
Darf ich es einfach mal H nennen, das Ding. So, mittendrin ist es okay. Und ab jetzt heißt es immer noch H, dieser Homomorphismus-Ring. Sei also Phi aus H und nicht der Null-Homomorphismus. Und den schreibe ich jetzt so.
0H. Das ist halt der, der alles auf den Nullvektor wirft.
Der soll es nicht sein.
Und wir zeigen jetzt einfach, dass das Ding bijektiv ist. Dann ist alles klar, dann haben wir eine Umkehrabbildung. Diese Umkehrabbildung ist auch wieder ein A-Homomorphismus von V nach V. Das müssen wir streng genommen auch noch zeigen, das machen wir dann auch noch kurz. Aber die Existenz einer Umkehrabbildung, die kriegen wir erstmal geschenkt in dem Moment, wo wir zeigen, dass Phi bijektiv ist. Und ich sollte vielleicht noch sagen, warum es da überhaupt was gibt.
Ein Schiefkörper zu sein, kann ja deshalb schief gehen. Entschuldigung, das Wortspiel war nicht intendiert, aber ich finde es trotzdem gut. Es kann an der Stelle scheitern, dass das Ding überhaupt nur aus der Nullabbildung besteht. Und dann haben wir keine Chance, denn dann ist das Ding ohne Null keine Gruppe, das ist die leere Menge. So, warum besteht das Ding nicht nur aus der Nullabbildung? Ja, weil V einfach ist und deswegen nicht der Nullmodul. Und dann gibt es irgendeine Abbildung, im Zweifel zum Beispiel die Identität, die nicht die Nullabbildung ist. Das heißt, H besteht nicht nur aus der Nullabbildung. Und das ist wichtig, sonst kann ich mir so ein Phi gar nicht nennen. Phi existiert bei V nicht der Nullbaum ist. Und in dem Moment gibt es eine von der Nullabbildung verschiedene Abbildungen. Und das ist nicht trivial. Das muss man sich einmal kurz klar machen. Oder sagen wir mal, ich musste mir das gerade kurz klar machen. Okay, jetzt haben wir das. Dieses Phi. Und jetzt können wir damit weiterarbeiten. Phi ist nicht die Nullabbildung. Und das bedeutet, dass das Bild nicht nur aus dem Nullvektor besteht. Aber gleichzeitig ist das Bild ja ein A-Teil von V. Das sind Abbildungen von V nach V. Das Bild liegt also in V. Vom Nullraum verschieben und gleichzeitig ist es ein A-Teil von V und da V ein einfacher Modul ist, ist das Bild jetzt alles und die Abbildung ist automatisch surjektiv. Und jetzt haben wir ja alle mal. Wir haben hier einen endlich-dimensionalen Vektorraum mit einem surjektiven Endomorphismus. Und dann sagt die Dimensionsformel, ich freue mich jedes Mal, wenn ich das benutzen darf. Ich freue mich auch jedes Mal in der linearen Algebra-Prüfung, wenn dieses Argument kommt, weil es einfach so schön ist. Ich habe einen Endomorphismus eines endlich-dimensionalen Vektorraums und in dem Moment, wo der surjektiv ist, ist er automatisch auch injektiv, also bijektiv, also ein Isomorphismus. Und genau das benutzen wir hier. Das geht von V nach V, ist eine surjektive Abbildung, V ist endlich-dimensionaler Voraussetzung. Also haben wir diese Dimensionsformel. Und dann muss der Kern trivial sein, sonst passt es mit der Formel nicht. Also ist die Abbildung auch injektiv. Und ich habe, glaube ich, auch in meinen Top 10 aus der linearen Algebra und Algebra, die man wissen sollte, da habe ich das mit aufgenommen, diese Dimensionsformel, weil ich genau wusste, dass die bald kommt und dass ich mich dann wieder treue. Und ich schreibe jetzt einfach die Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen. Und das ist diese Aussage, dass wenn man so einen Vektorraumhomomorphismus hat von einem Vektorraum V und einem Vektorraum B, dass dann die Dimension von V dasselbe ist wie die Summe der Dimensionen des Kerns und des Bildes. Das ist das, was ich hier meine. Und dafür müssen V und B endlich dimensional sein. Oder mindestens V. Diese Homomorphismen, die wir uns hier angucken, sind ja insbesondere Vektorraumhomomorphismen. Wir wissen also schon, dass die Umkehrabbildung nicht nur existiert, sondern auch, dass sie ein Vektorraumhomomorphismus ist, wieder von V nach V. Das kriegen wir alles geschenkt aus der linearen Algebra. Was wir noch nicht wissen, streng genommen, ist, dass das auch wieder ein A-Homomorphismus ist, also ein Modulhomomorphismus. Wir müssen also jetzt noch die Verträglichkeit mit der Wirkung prüfen. Das ist natürlich ein Klacks, das schreiben wir einfach hin, aber wir müssen es machen. Das ist nichts, was wir aus der linearen Algebra geschenkt können. Mal V und A her. Sagen V aus V. A aus A. Kurze Erinnerung, was da überhaupt zu zeigen ist. Für einen A-Modulhomomorphismus hat man immer noch diese Zusatzeigenschaft, dass das Abbilden mit der Wirkung von A, also der Algebra, verträglich ist. Wir müssen also jetzt zeigen, dass es egal ist, ob wir zuerst mit A auf V irgendwas irgendwie wirken oder ob wir zuerst den Endomorphismus 4 und minus 1, entschuldigen. 4 und minus 1. Bei Phi wissen wir das. Tatsächlich benutzen wir das auch. So macht man es dann noch. Und damit wir das anwenden können, dass wir für Phi schon alles wissen, nehmen wir uns jetzt für dieses V ein Urbild her unter Phi. Das gibt es, weil Phi bijektiv ist. Surjektiv, das reicht. Das U aus V. Und zu zeigen ist jetzt, nochmal zur Erinnerung, zu zeigen ist, V unter A und das dann abgebildet mit 4 hoch minus 1 ist dasselbe wie V abgebildet mit 4 hoch minus 1 und das dann unter A. Das wollen wir zeigen. Und ich fange mal auf der linken Seite an, also da, wo ich das gerade zuerst gesagt habe. Dann haben wir V unter A hoch 4 hoch minus 1. Das ist noch lesbar. Ich gucke mal so dahin und zu Christoph. Ja, ist das noch okay? So. Jetzt ist natürlich klar, dass ich diesen Trick anwenden will, dass wir für Phi schon wissen, dass es funktioniert. Das heißt, ich ersetze V durch U Phi. Und dann habe ich da plötzlich was stehen, wo ich erst mit Phi abbilde und dann mit A abbilde. Und ich weiß, dass das vertauschbar ist, denn Phi ist ja ein A-Modulhomomorphismus. Also kann ich da jetzt tauschen und dann steht alles da. Jetzt habe ich U A, Phi, Phi hoch minus 1. Die sind zueinander invers, also steht der UA und das ist das gleiche wie. Das will ich nicht so machen. Ich will genau anders. Ich will einfach das. Ja. Ich selber vergessen. Das kann ich tauschen, das stimmt. Und dann geht das weg und dann kommt der UA raus.
Wo ist 4?
Ach ja, klar. Entschuldigung, ich hab's da. Das ist UA.
Und U ist V,
minus 1. U ist V, 4 minus 1. Danke, genau. Das war das. Genau. So, jetzt steht es da. Da stand ich gerade kurz auf dem Klammer, dass ich jetzt U noch dadurch ersetzen kann. Vielen Dank, dass Sie mitdenken. Jetzt haben wir den ersten Teil gezeigt, nämlich, dass wir Umkehrabbildungen finden für von 0 verschiedene Abbildungen. Und das ist auch wieder Elemente aus H sind. Was uns noch fehlt, ist die Nullteilerfreiheit und dafür nehmen wir uns zwei Elemente her, zwei Homomorphismen, die nicht null sind und gucken uns den dann an der Ausführung an. Was habe ich da für Buchstaben? Phi und Psi. So, beide nicht null und ich gucke mir die hintereinander Ausführung an. Naja, okay, vielleicht denke ich jetzt gerade zu einfach, aber mein Plan wäre, Phi ist invertierbar, weil es nicht 0 ist, Psi ist invertierbar, weil es nicht 0 ist, haben wir ja gerade gezeigt, die sind dann sofort bijektiv. Aber die Hintereinanderausführung bijektiver Abbildung ist bijektiv. Und dann sind sie nicht die Nullabbildung, denn V ist ja nicht 0. Also es ist dann nicht sofort fertig. Dann sind Phi und Psi bijektiv. Also ist auch Phi Stern Psi bijektiv. Das lernen wir in der linearen Algebra. Habe ich gerade gemacht mit meinen Besties. Und dann ist die Abbildung nicht Null. Denn wenn es die Nullabbildung wäre und gleichzeitig bijektiv, dann müsste der Vektorraum in Nullraum sein. Aber das ist schon deutlich, dass V einfach ist und nicht der Nullraum. Beides haben wir gebraucht. Und das hat uns zusammen jetzt den ersten Kulla gebracht. Dann kommt noch der zweite. Da haben wir die Voraussetzung, dass V halb einfach ist und dieser Ring H ein Schiefkörper. Zur Verfügung, dass es ein Ring ist, der nullteilerfrei ist und bei dem von null verschiedene Elemente Inverse haben. Was wir halt nicht wissen, und das hat uns aber bisher auch nicht gestört, ist, dass wir bezüglich der Hintereinanderausführung das Kommutativgesetz haben. Das ist aber auch klar, das würde man ja gar nicht erwarten, das sind ja Abbildungen. Da erwarten wir nicht, dass es bei der Hintereinanderausführung das Kommutativgesetz gilt. Ich jedenfalls nicht. Und wir wollen jetzt zeigen, dass V einfach ist. Das heißt, will ich jetzt zuerst was dazu sagen, warum V nicht der Nullraum ist? Mal kurz überlegen. H ist ein Schiefkörper. Insbesondere besteht H nicht nur aus der Nullabbildung, denn ansonsten könnte das Ding ohne Null ja keine Gruppe sein. Ist es aber. Stichwort Schiefkörper. Also gibt es eine Abbildung, die nicht eine Nullabbildung ist. Und in dem Moment kann V nicht der Nullraum sein. Okay. Das ist nämlich eine Voraussetzung, die man erfüllen muss, um einfach sein zu können. Man darf selber nicht der Nullraum sein. Das haben wir uns jetzt klar gemacht. V ist nicht der Nullraum, denn es gibt eine von der Nullabbildung verschiedene Abbildungen. Und jetzt benutzen wir das Lemma, das wir vorhin bewiesen haben. Wir nehmen nämlich jetzt einen Teilraum her, einen Teilmodul und benutzen diese Halbeinfach-Voraussetzung und dann wenden wir das Lemma an. Sei, will ich den U nennen? Ja, sei U1, ein A-Teilmodul von V. Und jetzt kommt, genau, jetzt kommt das Lemma. Das Lemma sagt ja, wenn so ein Modul halb einfach ist, dann kann man zu jedem A-Teilmodul ein additives Komplement finden. Also so einen direkten Summanden, der auch ein A-Teilmodul ist, dann nehme ich U2. Hallo! Haben Sie sich registriert draußen?
Nee.
Ah, können Sie das noch machen? Oder hier machen mit der Löwen-App?
Ich habe nur einen Umfunk.
Nein, es geht nicht um den Testnachweis, es geht ums Registrieren, dass Sie hier sind, okay. Und die Anwesenheit. Bitte machen Sie das noch. Dankeschön. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung. Sei mit Lemma 2, 3. Und das ist die Aussage, die da in B stammt, die äquivalent ist zum Halb-Einfach-Sein. Dann sei mit 2, ein A-Teil-Null von Frau, dass V eins direkt ist und U2 ist. So, ich muss mal gucken, ob ich das alles ordentlich gemacht habe. Also V ist halb einfach, deswegen kann ich das Lemma anwenden und die Halbeinfachheit ist äquivalent zu dieser Aussage, die in B steht und die habe ich jetzt benutzt. Ja, das ist also ordentlich. Okay, dann habe ich das. Und als nächstes schaue ich mir, also worauf will ich denn hinaus? Gleich erstmal das. Wir wollen ja zeigen, dass V einfach ist. Und das heißt, dass ich darauf hinaus möchte, dass diese beiden Teilmodulen, die wir da haben, nur der Nullmodul sein können oder ganz V. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das möchten wir zeigen. Und ich mache das, indem ich ausnutze, dass ich was über diese Homomorphismen weiß. Denn mit Hilfe von U1 und U2 können wir konkrete Homomorphismen angeben, konkrete Modulhomomorphismen, in Form der Projektion. Ich setze jetzt einfach Phi1 als Projektion auf U1, dann ist das ein A-Modulhomomorphismus und Phi2 als Projektion auf U2. Und indem ich das als Abbildung definiere, nicht von V nach U1 bzw. U2, sondern indem ich ganz V als Zielbereich da stehen lasse und einfach akzeptiere, dass es dann nicht so intuitiv ist im Allgemeinen, habe ich da wirklich ein A-Modulhomomorphismus von V in sich selbst. So, ich muss also kurz drüber nachdenken, von wo nach wo ich diese Abbildung definiere, aber dann ist das alles okay. Sein V1 bzw. V2 von V nach V, das ist auf U1 bzw. U2. Ich schaue mal, ob wir die Kollegen verloren haben. Klappt es nicht mit der Registrierung? Klappt die App nicht?
Nie.
Soll ich sie registrieren? Ich versuche mal, ob es geht. Entschuldigung, aber ich möchte, dass sie gerne reinkommen kann. Thank you.
Quiz oder?
Ich guck mal, wer von uns jetzt schneller ist. Moment. Wieder. So.
Und jetzt, Henny, sagen Sie mir Ihr Fünferzeichen aus dem Split-IP. Den Fünfer? Aus dem Split-IP, diese fünf Buchstaben. L, E oder I? L, I, B, I, R? B, E, R. Entschuldigung,
das ist jetzt leider gerade die Dokumentationspflicht. Ich muss ja wissen, wer hier ist. Das geht mit der Löwen-App. Da gibt es diesen, ich glaube, das heißt Code-Reader oder so. Da kann ich dann hier den Code einlesen und kann dann Leute registrieren mit dem Fünfsteller oder indem die mir den Studi-Ausweis zeigen und ich den dann irgendwie so einscannen. Ich weiß nicht genau, mit welcher Funktion das ist. Dafür muss NFC aktiviert sein, sonst funktioniert es nicht. Und ich dachte gerade, das sei das Problem, aber bei meinem Handy ist es alles aktiviert und es ging trotzdem nicht. Hat es geklappt? Super, okay. Dankeschön. Danke für die Hilfe. Und Sie meinten schon, Sie haben Ihren Nachweis dabei?
Ja.
Okay, alles klar. Dann herzlich willkommen und entschuldigen Sie die Verzögerung. Das ist aber immer ein Problem, wenn man mittendrin kommt, dann kann ich. Okay. Aber schön, dass Sie da sind. Das ist dann immer alles auf dem Band. Das tut mir auch leid, aber da kann man ja vorspulen. Wo waren wir denn? Ich habe die Projektion definiert. Gut, das sind, weil ich die von Frau nach Frau definiert habe, Elemente von H. Und möchte ich jetzt noch irgendwas voraussetzen? Erstmal nicht. Die sind in H. H ist ein Schiefkörper, ja. Ach so, ja klar. Entschuldigung. Einen Vektor aus V hernehme und nacheinander diese beiden Projektionen benutze. Ich habe gerade selber kurz auf dem Schlauch gestanden, aber da kommt der Nullvektor raus. Ja, genau. Das stand ja einfach so ohne Kommentar und ich dachte, warum? Aber ja, klar. Denn erst projiziere ich meinetwegen auf den Teil, der aus U1 kommt und dann auf den Teil, der aus U2 kommt. Aber da das eine direkte Summe ist, kommt dann natürlich der Nullvektor raus. Und die Reihenfolge wäre egal, aber ich nehme jetzt diese Reihenfolge, die 1 Sterne, die 2.
Entschuldigung. Ja. Das ist den Nullvektor hier. Da.
V ist irgendein Vektor. Und da kommt jetzt der Nullvektor raus, wenn ich erst Phi1 und dann Phi2 anwende.
Okay.
Das war das Argument. Okay. Danke. Danke. So, hier benutze ich einfach nur, dass das eine direkte Summe ist. Und dass deswegen alles, was hier, also wenn wir zweimal projizieren, dann landen wir im Durchschnitt und der besteht nur aus dem Nullvektor. Okay, dann habe ich jetzt das. Jetzt kommt die Schiefkörpereigenschaft, denn wenn ich jeden Vektor auf 0 abbilde, dann ist ja diese Hintereinandersführung die Nullabbildung. Und in einem Schiefkörper kann ich nur dann das Nullelement sein als Produkt, wenn einer der beiden, wenn mindestens eins der beiden beteiligten Elemente das Nullelement ist. Also ist jetzt Phi1 oder Phi2 selber schon die Nullabbildung. Jetzt schreibe ich einfach nach Voraussetzungen und damit meine ich die Voraussetzung, dass H ein Schiefkörper ist. Nach Voraussetzung folgt, dass Phi1 die Nullabbildung ist oder Phi2 oder beide. Na, beide gehen nicht, denn V ist nicht der Nullraum. Aber halt eins von beiden. Und was heißt es, dass Phi1 die Nullabbildung ist? Ja, das heißt, dass wenn ich auf U1 projiziere, dass immer 0 rauskommt. Also ist U1 der Nullraum. Und wenn Phi 2 die Nullabbildung ist, dann ist U2 der Nullraum. Jetzt habe ich also gezeigt, wenn ich V zerlege als direkte Summe von A-Teilmodulen, dann muss immer mindestens einer der beteiligten Teilmodulen der Nullraum sein.
Und der andere ist ganz V.
Wie bitte?
Und dann der andere ist ganz V.
Und dann ist der andere ganz V. Genau. Da ich jetzt mit irgendeinem A-Teilmodul angefangen habe und das dann immer so machen kann, ich kann dann immer diesen zweiten finden und kann dieses Argument machen, heißt das, dass wenn ich mit so einem U1 anfange, dass dann in Wirklichkeit U1 schon der Nullraum ist oder alles. Und das ist doch genau die Definition von Einfachheit. Damit sind wir fertig. Ich finde es einfach total schön, wie wir hier mit relativ elementaren Argumenten aus der linearen Algebra sowas zeigen können. Gefällt mir jetzt schon sehr gut. Und damit kommen wir zum nächsten Lemma. Da geht es darum, dieses HOM noch ein bisschen genauer zu beschreiben, und es geht auch darum, nochmal eine Verbindung zu Gruppen zu kriegen, eine ganz konkrete. Jetzt gerade haben wir so ein bisschen vergessen, dass es Gruppen gibt, aber das wird sich gleich ändern. Dafür muss ich allerdings wischen. Die gleiche Voraussetzung, mal gucken, ob ich das irgendwie recyceln kann. Ja, und V soll einfach sein. Wer weiß, was ein algebraisch abgeschlossener Körper ist? Wer weiß das und kann es erklären? Ja, Atle? Erzähl mal, was ist ein algebraisch abgeschlossener Körper?
Das, wenn man den Polynomring von dem Körper nimmt, dann lässt sich jedes Polynom in Linearfaktoren zerlegen.
Genau, das ist eine Möglichkeit, wie man das ausdrücken kann. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, dass die irreduziblen Polynome in den Polynomring höchstens Grad 1 haben. Noch eine andere Möglichkeit ist zu sagen, dass alle von 0 verschiedenen, dass jedes Polynom vom Grad mindestens 1 eine Nullstelle hat in dem Körper. Es gibt verschiedene Charakterisierungen. Mindestens noch eine sehen wir immer in der Galois-Theorie. Wenn Sie das gehört haben, dann fällt Ihnen da vielleicht noch mehr zu ein. Jetzt ist egal, mit welcher Charakterisierung im Kopf wir arbeiten. Hauptsache, wir erinnern uns. Das Nullpolynom muss ich da nicht rausnehmen, aber konstante Polynome, die nicht das Nullpolynom sind, die haben auch in algebraisch abgeschlossenen Körper keine Nullstellen. Und deswegen nimmt man als eine Charakterisierung, dass Polynome von Grad mindestens 1 Nullstellen haben. Okay, das als Erinnerung. Schreibe ich jetzt auch nur kurz hier so an. Erinnerung an algebraisch abgeschlossene Körper. Einfach nur, damit dann sich gleich niemand erschreckt, wenn das kommt. Wir haben gleich als eine Voraussetzung, nämlich mal, dass der Körper algebraisch abgeschlossen sein soll, über den wir arbeiten. Bisher haben wir ja an den Körper K eigentlich keine weiteren Voraussetzungen gehabt. Es konnte immer irgendwas sein. Langsam aber sicher wird sich das ändern. Und ein Körper, mit dem es immer alles super funktioniert und den wir deswegen gut im Hinterkopf behalten können, ist der Körper der komplexen Zahlen. Der Charakteristik 0, sodass da also keine komische Primzahl rumläuft, die irgendwie im Weg sein könnte. Und der Körper ist algebraisch abgeschlossen. Unter Voraussetzung 2.1 sei V einfach. Ich glaube, dass das die einzige Voraussetzung ist, die ich hier haben möchte erstmal. Genau. Dann zeigen wir zwei Aussagen. Die erste ist, und das ist auch wieder sowas, was ich irgendwie überraschend finde, wir haben ja jetzt eine Gruppe, die haben wir. Jetzt gucken wir uns die Gruppenalgebra an, KG, Und der Witz ist, wenn V treu ist, wenn V also ein einfacher, treuer Modul ist für die Gruppenalgebra, dann hat die Gruppe ein zyklisches Zentrum. Warum? Ja, sehen wir nicht. Aber erstmal ist es doch auch wieder so. Was? Warum?
Und Aussage B, wenn der Körper algebraisch abgeschlossen ist, dann kann man sich klar machen, dass dieser Ring der Homomorphismen, der A-Homomorphismen, also der Modulhomomorphismen,
dass der in Wirklichkeit nur aus Vielfachen der identischen Abbildung besteht. Sieht also auch ganz einfach und übersichtlich aus.
Ja, ist wieder irgendwie total verblüffend, was da alles so stimmt. Und dann sind die einzigen A-Modulhomomorphismen, die wir überhaupt finden, Vielfache der identischen Abbildung.
Ja, das ist alles sehr, sehr erstaunlich, was wir da so rausfinden können.
Haben wir angefangen? Um 1, oder?
Ja.
Okay. Entschuldigung. Dann haben wir noch fast ein halbes Stündchen. Sehr schön.
Ja, wo fängt man an? Auf einmal wollen wir über die Gruppe reden und über das Zentrum der Gruppe. Was hat das überhaupt mit dem ganzen Kram zu tun? Und was heißt es, zyklisch zu sein? Zyklisch zu sein bedeutet, dass es ein Gruppenelement gibt, das das komplette Zentrum erzeugt. In dem Sinne, dass das Zentrum einfach aus diesem Gruppenelement selbst und dem Einzelelement und all den Potenzen dieses Elements besteht. Es gibt also so ein Gruppenelement G, derart, dass das Zentrum einfach das Einzelelement ist, G, G Quadrat, G hoch 3 und so weiter. Irgendwann sind wir fertig, die Gruppe G ist endlich. Spätestens dann, wenn wir die Gruppenordnung erreicht haben als Exponenten, muss es aufhören. Ja, aber die Frage ist schon, wie fängt man überhaupt an? Naja, wir müssen irgendwie ein Element finden. Wir brauchen so einen Kandidaten für ein Element, dessen Potenzen dann die Zentrumselemente werden. Wir fangen also einfach mal mit einem Zentrumselement an und versuchen, was darüber rauszufinden. Ja, das ist okay.
Können wir denn irgendwas benutzen? Na, wir könnten irgendwie verwenden, dass wir ja eine Wirkung haben von der Gruppenalgebra auf den Vektorraum. Wir haben eine Verträglichkeit irgendwie, also wir haben da diese Wirkung und dann kann man ja auch mit mehreren Elementen nebeneinander wirken.
Und die Zentrumselemente der Gruppe, die Zentrumselemente kommutieren ja mit allen Gruppenelementen. Das heißt, dass auch die Wirkungen kommutieren. Das muss man doch irgendwie benutzen können. Gucken wir mal, ob das geht. Wir nehmen mal ein V aus V und ein G aus G. Naja, wenn ich jetzt erst mit dem kleinen Z auf V wirke und dann mit G, dann ist das dasselbe, als wenn ich mit dem Produkt wirke. Das ist eine unserer Wirkungseigenschaften. A-Modul-Eigenschaft 4. Und da das ein Zentrumselement ist, kann ich hier aber tauschen. Und deswegen ist es dasselbe, als wenn ich zuerst mit G wirke und dann mit Z.
Und wenn ich das für jedes Gruppenelement habe, also für jeden Basisvektor des Vektorraums KD, dann habe ich das wegen dieser ganzen Rechenregeln für alle Elemente der Gruppe aufgebracht. Heißt also, dass die von diesem kleinen Z bewirkte Wirkung mit der Wirkung jedes anderen Elements, also nicht nur jedes anderen, sondern jeden Elements in A kommutiert. Das sind einfach nur, das ist die Fortsetzung dieser Rechenregel da, die wir gerade uns überlegt haben, auf den ganzen Rest. Ich habe jetzt quasi etwas für alle Basisvektoren gezeigt und dann mache ich lineare Ausdehnung. Das ist für alle A aus A. Schon V A. Z das gleiche V Z A. Und das heißt, okay, erstmal schreiben wir jetzt eine Abbildung hin, indem wir nämlich einfach sagen, Phi Z soll die Abbildung sein, die einfach jeden Vektor auf das Bild unter Z wirft. So, streng genommen bräuchten wir für diese Abbildung keinen Buchstaben. Z ist selber der Name dieser Abbildung, aber für das nächste Argument ist es besser, wenn wir da einen extra Buchstaben haben. Das heißt also Phi Z, dieser da bewirkte Modulhomomorphismus, H. Mhm. Sei Phi Z. Erstmal ist es ja ein Element aus K, VV. Für alle V aus V sei V abgebildet mit Z, einfach V unter Z. Die Definition eines A-Moduls sagt uns, dass diese Abbildung Phi Z ein K-Vektorraumhomomorphismus ist. Das steckt mit drin. Was nicht mit drin steckt, aber was wir gerade gezeigt haben, mit der gleichen, die da hinten noch steht, ist, dass diese Abbildung ein A-Modulhomomorphismus ist. Die Anwendung dieser Abbildung Phi Z ist mit der Wirkung von A vertauschbar. Das steht da hinten. Mit dem Lemma von Schur ist dann dieses HOM AVV ein Schiefkörper. Und dann kann man ja mal gucken, was uns das nützt. Nach Voraussetzungen und mit dem Lemma von Schur, das war 2, 4, glaube ich. Und jetzt gucke ich mir einfach mal, okay, im Hinterkopf behalten, jetzt gucke ich mir quasi alle diese Phi Z an, für alle Elemente Z aus dem Zentrum. Das wird dann eine endliche Teilmenge, weil das Zentrum einer endlichen Gruppe endlich ist. Wie habe ich die genannt? Diese Menge. Groß Phi. Warum auch immer. Groß Phi definiere ich jetzt mal als Menge aller Phi Z, bei Z aus dem Zentrum. So, das ist jetzt eine endliche Teilmenge von diesem HOM AVV. Und es ist sogar eine Teilmenge von noch etwas. Ich mache es mal künstlich ein bisschen größer. Aber dann sehen wir etwas, was ein Teilkörper ist von diesem Schiefkörper hier. Ich will quasi. Okay, worauf ich hinaus? Ich sollte das einmal sagen, damit wir wissen, wie wir hinwollen. Worauf ich die ganze Zeit hinaus möchte, ist, auf, ich möchte auf einen Körper hinaus, denn über Körper wissen wir etwas, das wir über Schiefkörper nicht wissen. Bei Körpern ist es so, dass endliche Untergruppen der multiplikativen Gruppe zyklisch sind. Und hier ist das Wort zyklisch, auf das wir irgendwann hinaus wollen. So, diese Brücke habe ich jetzt nicht am Anfang geschlagen, weil ja gar nicht klar gewesen wäre, worauf wir hinaus wollen. Aber hier haben wir immerhin einen Schiefkörper. Wenn wir jetzt da drin eine Teilstruktur finden, die ein Körper ist, wo also bei der Multiplikation, also bei der multiplikativen Verknüpfung, wie auch immer das die heißt, das Kommutativgesetz gilt, dann könnten wir da anwenden, was wir über die multiplikativen Gruppen von Körpern wissen. Da wollen wir hin. Wir müssen also jetzt quasi so einen Umweg gehen, wir benutzen diesen Schiefkörper, finden da drin einen Teilkörper und dann da drin eine endliche Untergruppe der multiplikativen Gruppe. Und das wird das Objekt sein, das zyklisch ist und mit dem wir dann arbeiten können, um unsere Behauptungen zu zeigen. Da sind wir noch nicht ganz, aber da wollen wir hin. Und ich hoffe, dass jetzt ein bisschen mehr Sinn ergibt, was ich hier mache. Also warum ich hier nochmal betone, dass das ein Schiefkörper ist und warum ich mir jetzt eine Menge hernehme, von der man sehen kann, dass die ein Teilkörper ist. Die schreibe ich jetzt hin und die ergibt dann auch sofort Sinn mit dieser Vorrede, glaube ich. Die heißt jetzt H. Also jetzt nicht das, sondern eine Teilmenge davon. Und zwar möchte ich mir jetzt alle Vielfachen hernehmen von all diesen Phi-Zs, alle skalaren Vielfachen davon. Ich hätte jetzt auch schreiben können, Menge aller skalaren Vielfachen der Elemente aus diesem Groß Phi. Aber so ist es vielleicht noch ein bisschen deutlicher, warum da ein Teilkörper dieses Schiefkörpers rauskommt. Wir können ja mal kurz überlegen, warum ist das so? Die Nullabbildung liegt drin, dann nehme ich einfach Lambda gleich Null aus dem Körper. Dann, wenn ich zwei Elemente habe, dann liegt die Differenz drin. Denn wenn ich zwei Elemente habe, die ich so schreiben kann, dann kann ich auch die Differenz so schreiben. In dieser Form, mit so einem Lambda und so einem Zentrumselement. Und was brauche ich noch bei einem Teilkörper? Ich brauche noch, dass ein Element mal das multiplikative Inverse von einem Element da auch drin liegt. Aber das kann ich ja auch sehen. Ich habe ja, wenn das Element von 0 verschieden ist, im Körper ein multiplikatives Inverse. Man kann das dazu abpassen. Das ist also tatsächlich ein Teil. Und ja?
Könnte ich sagen, dass ein Teilkörper von Schiefkörper?
Ja, genau, so macht man das. Also ein Teil Schiefkörper könnte man sagen. Aber wenn ich sage Teilkörper eines Schiefkörpers, dann meine ich, dass es ein Teil Schiefkörper ist, der aber selbst ein Körper ist. Das heißt, in dieser Teilstruktur gilt für die Multiplikation das Kommutativgesetz. Das ist gemeint. So könnte man das sagen. Das ist so, als wenn man sagt, in einem Ring könnte man ja auch sagen, Untergruppe bezüglich Plus. Aber vielleicht ist es kein Teilring. Das heißt, Teilring ist dann noch extra. Und so ähnlich ist es hier. Teilschiefkörper. Und wenn es dann sogar selber ein Körper ist, dann würde man sagen Teilkörper. Ja, ergibt es Sinn?
Ja.
Gut. Daha. Geht es mir um diese Menge. Und mir geht es darum, dass die bezüglich, also erstmal ist die endlich, weil das Zentrum von G endlich ist, und dann liegt es da hinten in dem H drin, und es geht mir eigentlich darum, dass ich hier eine, ich will ja auf eine Untergruppe der multiplikativen Gruppe dieses Teilkörpers hinaus. Ich überlege, wie viel ich dazu jetzt hinschreiben möchte. Da Phi groß Phi endlich ist, und H ein Teilkörper von Hom A auf V ist Phi mit der Hintereinanderausführung von Abbildung, also mit der Multiplikation sozusagen, die man da in diesem Schiefkörper hat, unendliche Untergruppe der multiplikativen Gruppe von diesem Teilkörper, also von H. Und dann wissen wir, dass diese Gruppe, die hier, dass die zyklisch ist. Und daraus können wir dann ablesen, dass das Zentrum von G zyklisch ist. Das ist dann nur noch so ein Übersetzungsschritt. Wir sehen ja, dass diese Abbildungen alle von Elementen aus dem Zentrum herkommen. Das heißt, wenn wir uns hier ein erzeugendes Element hernehmen, dann wird das Z, was dazugehört, ein erzeugendes Element für das Zentrum von G sein. Das ist tatsächlich erst ein bisschen fummelig und ich schreibe auch nicht alle Details hin. Unter anderem beweise ich das jetzt nicht nochmal, dass endliche Untergruppen von multiplikativen Gruppen von Körpern zyklisch sind. Einfach weil es manchmal in der Algebra vorkommt, in der Vorlesung. Oder bei mir zum Beispiel habe ich das nochmal nachgereicht bei der Algebra. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie bekannt ist. Ja?
Irgendwie sehe ich immer noch nicht so ganz, dass H aber auch ein Körper ist. Also dass da keine Ahnung, die Differenz von zwei Elementen wieder drin liegt zum Beispiel.
Ja, das war auch das, was ich vorhin nicht sofort gesehen habe und wo man, glaube ich, wirklich eine Rechnung machen muss. Das andere ist irgendwie klar.
Weil also, wenn es irgendwie beliebige Linearkombinationen dieser quasi
Homomorphismen
sind, dann würde ich
meinst du, ja, meinst du, sollte es noch ein bisschen vergrößern, damit man es einfacher sieht? Ja. Hier ist ja auch egal, ob es endlich oder unendlich ist. Das ist ja abhängig von K. Und ich brauche nur, dass das da drin liegt. Insofern kann ich das vergrößern zu einer Menge, bei der man es sieht. Sofort. Das könnten wir machen. Ich überlege gerade, wie ich das hinschreibe. Fummel mal kurz, nicht sofort abschreiben, sondern erst, wenn ich fertig gefummelt habe. Was will man machen? Man will irgendwie endliche Linearkombinationen basteln, oder? Also sowas wie Menge aller Lambda 1, I, Z, 1, Lambda N, Z, N, wobei N plus N ist und die Lambda I aus dem Körper kommen und die Z aus dem Zentrum von G. So, einmal kurz überlegen. Das ist jetzt eine. Da liegt immer noch die Nullabbildung drin, weil ich ja einfach alle Lambdas auf Null setzen kann. Und jetzt mal überlegen, da müsste man es eigentlich sofort sehen können. Ich möchte mal kurz in mich gehen, ob es wirklich so ist. Wenn ich zwei solche habe und bilde dann von dem einen das additive Inverse, dann kriege ich das, indem ich einfach diese Lambdas additiv invertiere. Das geht im Körper. Und wenn ich dann da so eine Linearkombination hinschreibe, dann kann ich die kombinieren, indem ich notfalls künstlich irgendwas auf Null setze und dann kriege ich wieder eine endliche Linearkombination, die so aussieht. Das geht. Das geht. Und bei der Multiplikation also dass es Inverse gibt, das liegt wieder daran, dass ich da insgesamt in einem Schiefkörper bin. Und wenn ich dann da rumrechne, dann brauche ich, dass die Gruppe abgeschlossen ist, also dass das Zentrum von G abgeschlossen ist unter Inversenbildung. Mit jedem Element aus dem Zentrum liegt auch das Inverse drin und dann kann ich das wieder hinlassen. Ja, das geht. Da, danke, das ist ein guter Hinweis. Wenn ich die Menge so hinschreibe, ist es sofort klar. Bei der anderen bin ich mir jetzt nicht mal mehr sicher, ob es stimmt, aber auf jeden Fall würde ich nicht sofort sehen, wie es bei der Addition.
Also ich wüsste dann, ich nehme nur hier die Differenz von zwei in dieser Punkt, dass man dann selbst wieder als schon vielfaches eines.
Genau.
Genau. Was ist denn hier vor? Diese.
Nochmal?
In außen, wie kann man das wählen? Also das in.
Ich meine einfach nur alle endlichen Linearkombinationen. Also es ist erlaubt, beliebig viele Elemente zu benutzen, beliebig viele Zentrumselemente und dann so linear zu kombinieren. Ich will nicht festlegen, was N ist. Man kann drei nehmen, man kann aber auch fünf nehmen oder
das Zentrum ist nicht endlich.
Das Zentrum ist endlich, das heißt, es sind immer nur endliche Linearkombinationen.
Es gibt ein Basis und auch Zentrum.
Ja. Wissen wir noch nicht. Wir wissen noch nicht. Also die Gruppe ist endlich. Das heißt, man kann einfach, wenn man jetzt ins Erzeugungssystem denkt, dann kann man einfach alle Zentrumselemente hinschreiben, die als Erzeugungssystem. Das geht. Aber wie wir später sehen werden, reicht ja sogar ein Zentrumselement, aus dem wir all diese Dinger generieren können. Und das ist auch der Grund, warum in Wirklichkeit, haha, später ist das H dann doch das, was da stand, aber das sieht man erst, wenn man weiß, dass es Zentrum zyklisch ist. Das kann man vorher noch nicht sehen. Also ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Man muss so anfangen, dann sieht man, dass das ein Körper ist. Und später, wenn man dann gezeigt hat, dass das Zentrum zyklisch ist, dann ist klar, dass dieses H1 in Wirklichkeit eine einfachere Form hat. Weil man dann ja mit... vielleicht auch nicht ganz. Man muss ja immer noch mit Potenzen von den Elementen
arbeiten. Ich hatte da jetzt auch eher so aus einer anderen Sicht dran gedacht, weil ich hatte halt überlegt, wie viele Elemente liegen in diesem H drin.
Ja.
Wenn die Gruppe halt endlich ist und wir beispielsweise einen endlichen Körper haben,
ja,
dann würden in diesem H ja Mächtigkeit, also Orten vom Zentrum, mal... also Größe des Körpers halt.
Ja.
Das heißt, die Ordnung des Zentrums müsste dann halt auch eine Primzahlpotenz sein. Weil sonst wäre das ja überhaupt gar kein Körper.
Ja.
Und also in dem Sinne sehe ich es halt nicht, also ich hätte mir jetzt halt nicht denken können, dass das überhaupt so stimmen müsste. Deswegen, also es wirkt halt alles irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Ja, das ist immer gut danach zu fragen. Ich überlege mir das nachher nochmal auf einem Schmierzettel. Ob da irgendwas anderes noch reingehen sollte, was in der Notation vielleicht nicht deutlich wurde oder was ich mir nur gedacht und nicht hingeschrieben habe. Das ist auf jeden Fall besser. Das schreibe ich mir also dann auch gleich auf nach der Vorlesung, dass ich das in Zukunft immer so einführe, denn bei dem anderen Ding, so wie das da stand, teile ich die Skepsis total. Ich finde nicht, also ich bin mir nicht mal sicher, ob es stimmt, und auf jeden Fall sieht man das nicht, dass es irgendwie Sinn von Teilschrift von ist.
Dankeschön. Es ist immer gut, sowas anzusprechen.
Wenn irgendwas komisch vorkommt. Nochmal überlegen. Das ist immer noch, also dass das in Homme AVV drin liegt, darüber müssen wir, glaube ich, nicht lange reden, denn wir machen ja solche Linearkombinationen von A-Modul-Homomorphismen und die bilden einen Vektorraum. Insofern ist das kein Problem. Und ein Ring, bla bla bla. Das liegt da immer noch drin, weil es ja einfach nur der Spezialfall ist, dass wir eben nur ein Ding hinschreiben und dass wir keine Skalare mit verarzten, also passt das alles. Und es ändert nichts an den Eigenschaften, die Phi selber hat. Phi ist immer noch eine endliche Teilmenge davon. Und jetzt muss ich kurz überlegen, jetzt haben wir dieses Ding, wir haben uns gerade überlegt, dass man da dann auch wirklich sieht, dass das ein Teilkörper ist. Und bei diesem Teilkörper gucken wir uns jetzt die multiplikative Gruppe an. Das ist eine Untergruppe der multiplikativen Gruppe. Und deswegen ist das eine zyklische Gruppe. So, jetzt ist das Argument, glaube ich, zu Ende. Jedenfalls dieser Teil.
Das Argument in diesem Abschnitt.
Na, und als wir nochmal über diese Menge gesprochen haben, da war ich gerade dabei zu sagen, dass ich immer irgendwo in der Algebra oder Galois-Theorie oder so beweise, dass endliche Untergruppen von multiplikativen Gruppen von Körpern zyklisch sind und dass ich aber nicht weiß, ob alle das schon gesehen haben. Deswegen bitte ich, um sich im Zweifel zu beschweren, dann kann ich das nämlich nochmal in einer Podcast-Folge erklären oder ich habe es auch, glaube ich, irgendwo mal so aufgeschrieben, so als eine extra Seite, dann kann ich das nicht zu deutlich stellen oder so, einfach Bescheid sagen. Und nur noch mal zur Notation, einfach weil ich jetzt bei den Schiefkörpern nicht gesagt habe, was die ganzen Verknüpfungen sind. Aber wir haben hier diese Struktur, das ist ja eine Algebra. Wir haben also die Addition von solchen Abbildungen, wir haben die Skalarmultiplikation, das ist das, was ich hier benutzt habe. Hier habe ich quasi die Ringstruktur benutzt. Nee, habe ich nicht. Hier habe ich die Vektorraumstruktur benutzt, also Addition und Skalarmultiplikation. Und in dem Moment, wo ich sowas wie Schiefkörper sage, brauche ich ja auch so eine innere Multiplikation und das ist die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Deswegen habe ich da jetzt wieder so einen Stern benutzt, weil das bei mir standardmäßig das Zeichen ist für die Hintereinanderausführung von Abbildungen. So. Jetzt finde ich also hier in Phi eine Abbildung, die quasi durch Potenzbildung alle Elemente da drin erzeugt und die nehme ich mir her. Zu der gehört ein Zentrumselement. Und dann werden wir uns klar machen, dass dann dieses Zentrumselement ein Erzeugungselement für das ganze Zentrum ist. Und dann ist das Zentrum der Gruppe zyklisch, darauf wollten wir eigentlich hinaus. Sei also, da brauche ich jetzt irgendeinen Buchstaben. Oh, die Zeit ist gleich um. Oh, das heißt, wir schaffen den zweiten Teil nicht mehr, aber das machen wir. Gut, dass wir da ausführlich darüber geredet haben. Seite 0 aus dem Zentrum, so dass Phi erzeugt wird von Phi Z. Und hiermit meine ich dieses Gruppenerzeugnis. Ich betrachte das als, also als Gruppe und hier habe ich ein Element und wenn ich das immer wieder mit sich selbst miteinander ausführe, bekomme ich irgendwann alle Elemente von Phi. So ist dieses Erzeugnis hier zu verstehen, als Gruppenerzeugnis. Phi Z0. Und jetzt überlege ich mir einfach, naja, wenn ich irgendein Zentrumselement hernehme, dann kann ich ja jetzt die dazugehörige Phi-Abbildung schreiben als Potenz davon. Sei G aus G. Beliebig. Und jetzt brauche ich halt irgendeinen Exponenten, sei M. Nee, das ist nicht gut, N hatten wir oben schon. Sei K aus N. So. Dass ich Phi G schreiben kann als Phi Z0 OK. So was finde ich, weil da ganz viel davon erzeugt wird. Und dann ist es einfach eine kleine Rechnung, dass wenn ich jetzt ein Element aus V hernehme und G darauf anwende, so wie das ja diese Phis machen, dass ich dann einfach K mal nacheinander dieses Z0 anwende. Für alle V aus V ist dann V G dasselbe, als wenn ich da in K mal nacheinander Z0 anwende. Also ist das V Z0 hoch K. Und das heißt aber, wenn ich jetzt wieder in Abbildungssprache denke, dass dann Phi G das gleiche ist wie Phi Z0, aber jetzt K mal. G und Z0 hoch K wirken auf die gleiche Weise. Und dann sind sie gleich, weil es ein treuer Modul ist. Dann ist es
klar, wenn ich das so hinschreibe. Ich weiß nicht,
wie das wahrscheinlich nicht neu zu sein. Denn treu zu sein heißt doch nichts anderes. Das ist die Voraussetzung, die wir noch gar nicht benutzt haben. Treu zu sein heißt, dass das einzige Element, das wie die identische Abbildung wirkt, das einzige Element. Aber hier haben wir zwei Elemente, die gleich wirken. Das heißt, das eine mal das Inverse des anderen wirkt wie die identische Abbildung und damit müssen die beiden jetzt gleich sein. Es folgt also G gleich Z0 hoch K. Und jetzt habe ich gezeigt, dass nicht jedes G aufs G, sondern jedes G aus dem Zentrum von G, Entschuldigung, jedes G aus dem Zentrum lässt sich, da lässt sich die dazugehörige Abbildung so schreiben. Und jetzt habe ich gezeigt, das Element selber lässt sich als Potenz von Z0 schreiben und deswegen wird das Zentrum von G von Z0 erzeugt. Und zwar wieder als Gruppe, also innerhalb der Gruppe G, da kann ich ja so ein Gruppenerzeugnis einfach hinschreiben und wenn ich da mit Z0 starte, kommt das Zentrum von G raus, insbesondere ist das Zentrum zyklisch, so wie gefordert. Okay, B machen wir nächstes Mal und ich werde mir Teil A nochmal angucken und den nochmal anders sortieren, den Beweis, so dass es klarer wird, was man da macht mit dem Schiebkörper und dem Teilkörper und ich werde mir die Notation auch nochmal oder diese bessere Definition, diese korrekte Definition von H nochmal angucken. Auch wenn mir mein Gefühl irgendwie sagt, dass es da noch was Einfacheres gibt, aber damit sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Deswegen lasse ich das jetzt so und denke da gleich nochmal drüber nach. Vielen Dank. Auf jeden Fall sind solche Zwischenfragen immer gut. Wenn Ihnen das komisch vorkommt, bitte immer nachfragen, denn dann können wir das hier zusammen korrigieren. Und für den Fall, dass es dann mal irgendwo wirklich gerade nicht klappt und ich das nicht sehe, dann ist es auch kein Problem, denn dann nehme ich das mit und dann machen wir es am Anfang der nächsten Vorlesung. Vielen Dank. Kurze Frage, das war jetzt die dritte Vorlesung.
Wie geht's Ihnen? Wie kommen Sie klar? Können Sie mir mal so eine kurze Rückmeldung geben? So, das sieht glücklich aus. Das sieht auch halbwegs glücklich aus. Ist jemand sehr unzufrieden? Geht es jemandem irgendwie viel zu schnell? Oder erkläre ich zu wenig? Oder schreibe ich zu wenig an? Okay, es kommen jetzt keine Beschwerden. Das nehme ich als gutes Zeichen. Dann mache ich so weiter. Okay. Gut, dann bis nächste Woche. Ciao.